Studio B, Lobpreisung und Verriss. Von und mit Irmgard Lumpini, Heiko Schramm und Herrn Falschgold. Heute Science Fiction. Schubladen gehören abgeschafft. Darauf zumindest können sich Hesch, Herr Falschgold und Irmgard Lumpini in ihren jeweiligen Essays einigen. Der Anlass: John Scalzis Roman Red Shirts.
Einer der Gründe, warum ich mir mit der Anschaffung eines E-Book-Readers noch etwas Zeit lasse, ist, dass ich der ästhetischen, haptischen Form richtig anfassbarer Bücher, wie auch deren, wenn gelungen, grafischer Gestaltung förmlich verfallen bin. Die kommen da gleich nach nahezu allen Frauen und einigen ausgewählten Art Deco Wolkenkratzern in New York City oder Chicago. Wenn ich aber beim Urologen sitze, wo ich seit fast 20 Jahren immer der jüngste Hutonkel bin und die alten Knacker doch nie einhole, wenn ich mich da also im Wartezimmer langweile, weiß ich die unverfänglichen Schutzumschläge von Gazetten wie Bunte oder auch ganz schlimm der Gala sehr wohl zu schätzen. Nicht, dass es jemanden interessieren würde, dass ich da gern drin rumschmökere, aber ich gestehe nun hier, worauf niemand je gekommen wäre. Ich bin schon fast obsessiv eitel. Und eine meiner Grundregeln lautet, es soll niemand in der Öffentlichkeit mitbekommen, dass ich auf Klatsch und oder manchmal sogar auf Science-Fiction abfahre. Stehen tue ich nur zu Stephen King, der gesamten Weltliteratur und Wolfgang Herrndorf. So habe ich also aus dem Schulranzen meines Sohnemanns L. einen blauen Schutzumschlag aus Polyethylen geklaut, was der Kriebel übrigens noch nicht mal nach so ungefähr 4 Wochen geschnallt hat, und habe damit John Scalzis Knaller Red Shirts eingeschlagen, denn ich wollte das Teil auch unter Straßenbahn lesen. Der Heine Verlag hatte sich nun wirklich alle Mühe gegeben, oder besser gar keine. Der Einband sieht dermaßen nach Billig-Science-Fiction-Massenwaren-Kotze aus, dass einem eigentlich nur 2 Möglichkeiten bleiben. Weggucken und losrennen oder das Buch aufzuschlagen. Ich hätte spontan Ersteres vorgezogen. Da es sich aber um eine Leseempfehlung von Herrn Falschgold handelte, welcher einen ungefähr 3-mal so großen Schädelumfang sein eigen nennt, wie meiner einer so hat, las ich rein. Somewhere in the outer space. Irgendwo in der Zukunft rast das Raumschiff Intrepid unter dem furchtlosen Captain Abernathy durch das All und versucht auf fernen Planeten ständig Schlimmeres zu verhindern. Außeneinsätze sind gefährlich, da kommt auch mal ein Crewmitglied um. Das Risiko fliegt eben immer mit. So weit, so normal. Wenn da nicht diese seltsamen Muster wären, nach denen scheinbar ständig ein echt ganz schön unfairer, wie scheinbar zwingender Gesetzmäßigkeit, wenn auch auf ganz unterschiedliche Weise und Todesart, namenlose, untergeordnete Chargen unter den Crewmitgliedern ins Gras beißen müssten. Und das seltsamerweise meistens unter der Führung von, sagen wir mal, 4 bis 5 speziellen Offizieren oder dem Captain höchstpersönlich. Diese namhaften Großkopfäden hingegen überleben aber grundsätzlich immer. Na, also das geht doch nicht. Da ist doch was faul. Zum Beispiel überlebt ein gewisser Offizier namens Kerensky immer besonders spektakulär. Ich zitiere: Innerhalb von 3 Jahren wurde der gute Mann 3-mal angeschossen, zog sich 4-mal eine tödliche Krankheit zu, wurde von einem Felsbrocken zerquetscht, bei einer Shuttle-Explosion verletzt und erlitt Verbrennungen, als seine Brückenkonsole genau vor seinem Gesicht explodierte. Er war einer partiellen atmosphärischen Dekompression ausgesetzt, geriet unter einen Einfluss, der eine mentale Instabilität auslöste, wurde 2-mal von giftigen Tieren gebissen und musste erleben, wie ein Alienparasit die Kontrolle über seinen Körper übernahm. An Herrn Kerenskys Seite gab es aber grundsätzlich und auf jeden Fall tote und lustvoll zerstückelte oder von riesigen Sandwürmern gleich ganz verspeiste Crewmitglieder. Eine Gruppe junger Vertreter eben dieses Kanonenfutters an Bord um den, oder besser einen der Helden des Buches namens Andrew Dahl, wird also nach gesunder menschlicher Art misstrauisch, forscht nach und macht eine, im wahrsten Sinne des Wortes, unglaubliche Entdeckung. Ihr wollt das wissen? Die ISBN-Nummer des Buches lautet 978-3453-529953. Im zweiten Teil des Buches finden wir uns in Hollywood wieder. Ein Drehbuchschreiber für eine eher drittklassische Fernsehserie richtet einen anonymen Blog ein und fragt die Netzgemeinde um Rat. Woran wir sofort glasklar und unangenehm berührt erkennen, dass wir in unserer Zeit gelandet sind. Der Mann ist so sympathisch und humorvoll, oder sagen wir mal, er ist ein genauso klasse Typ wie der Schriftsteller John Scalzi. Genau, das ist doch, yeah, der Dude, der dieses Buch hier geschrieben hat, genau. Also, der Mister im Buch heißt Nick Weinstein und hat ein übles Problem. Er hat eine Schreibhemmung. Ganz dumm. Im Zentrum des Leistungsdrucks in der westlichen Hemisphäre, dem Herzen der Unterhaltungsindustrie unseres blauen, manchmal so grauenhaften Planeten. Hervorgerufen durch die simple Tatsache, dass er Besuch hatte. Von einigen jungen Leuten, die ihm klar beweisen konnten, dass jedes Mal, wenn er im Drehbuch einer Episode der Serie jemanden sterben lässt, auf welche Weise auch immer, in einer anderen Zeitebene dann auch wirklich jemand sterben muss. Da es sich um eine Science-Fiction-Serie handelt, in der Drama und Action das Salz in der ansonsten eher dünnen Suppe ist, kann er aber nicht plötzlich alle am Leben lassen. Ihm ist lediglich klar, dass seine Bücher nicht gerade, ich zitiere, Shakespeare sind, dass er natürlich besser schreiben könnte, wenn nur, na was denn, nun ja, vielleicht der Terminkrug nicht wäre. Außerdem, in der realen Welt gibt es ja auch so viel sinnloses Töten. Nun, der Mann ist, wie oben schon erwähnt, aber wirklich ein netter Kerl. Er hat nun doch irgendwie Skrupel und bringt zurzeit einfach gar nichts mehr auf die Tastatur. Nada, zero, nix, over and out. Der liebe Nick ist nicht doof. Also rechnet er sich auch nicht wirklich viele Chancen aus, dass ihm da draußen so schnell jemand helfen könnte. Die lakonischen Kommentare im Netz, welche ihm, claro, erstmal einen guten Psychiater empfehlen, bestätigen erstmal alle seine üblen Vorahnungen. Hello! Barton Fink sucht hier John Goodman, den großen Feuerteufel, der uns Feuer unterm Arsch means, der uns locker macht. Also und zurück, wird es einen Ausweg von Mr. Weinstein geben aus dieser so verflixten Situation? Hallo, liebe Internetgemeinde. Kennt ihr den Cartoon aus dem New Yorker, in dem sich ein Hund mit einem anderen Hund über Computer unterhält und sagt, im Internet weiß niemand, dass du ein Hund bist? Ja, genau darum geht es. Nein, ich bin kein Hund, aber ja, ich brauche die Anonymität hier, weil, verdammte Scheiße, schaut euch an, was ich hier gerade zusammengeschrieben habe. Das ist etwas, was man nicht einfach so irgendwelchen Leuten erklären kann. Aber im Internet, anonym, könnte klappen. Ich bin Drehbuchautor. Bin ich wirklich. Ich habe seit mehreren Jahren an der Serie mitgearbeitet, die, ach nee, erfolgreich genug war, um schon seit mehreren Jahren produziert zu werden. Ich will jetzt gar nicht so sehr ins Detail gehen, weil ich, wie ihr euch vielleicht erinnert, ein wenig Anonymität brauche, um mit der Sache klarzukommen, mit der ich es zu tun habe. Sagen wir lediglich, dass sie nie einen der wichtigeren Emmys gewinnen wird. Aber es ist dennoch eine der Serien, die ihr, liebe Internetgemeinde, wahrscheinlich ab und zu verfolgt. Und dass ich in der realen Welt eine IMDb-Seite, was ist denn das für ein Scheiß?
International Movie Database.
In der App. Jeder im Internet.
Ja, ich nie. Wie kürzt man das ab? Also wie lese ich das?
IMDb,
okay. Und dass ich in der realen Welt eine IMDb-Seite habe, die ist sogar ziemlich lang. Soeben festgestellt, dass die Personen, die ich mir ausgedacht habe, in Wirklichkeit real sind. Ja, ich weiß. Habe ich nicht gerade verdammte Scheiße geschrieben? Glaubt ihr, ich wüsste nicht, wie wackelzahnig und durchgeknallt das klingt? Ich weiß es. Ich weiß es sehr, sehr, sehr genau. Wenn ich nicht glauben würde, dass es eine teilnehmende Rolle ist, würde ich darüber in meinem richtigen Blog schreiben. Wenn ich ein richtiges eigenes Blog hätte, was ich nicht habe, weil ich für eine wöchentliche Fernsehserie arbeite und wer hat da bitte schön noch Zeit für so etwas? Und irgendeine Möglichkeit finden, damit den Whitley Strieber zu machen. Aber das will ich nicht. Das ist ein Lifestyle. Ein abgefahrener Lifestyle, wenn man in Late-Night-Podcasts zu den UFO-Gläubigen spricht. Das will ich nicht. Ich will einfach nur in der Lage sein, wieder als Autor zu arbeiten. Trotzdem, die Menschen in meinen Büchern existieren wirklich. Ich schwöre bei Gott, ich weiß es, weil ich ihnen begegnet bin. Und ich konnte sie in leibhaftischer Form berühren. Und immer wenn ich sie in meinen Drehbüchern töte, sterben sie wirklich. Für mich bedeutet es nur, Worte auf einer Seite zu schreiben. Für sie bedeutet es, von einem Gebäude zu stürzen, von einem Auto überfahren oder von einem Bären gefressen zu werden. Das sind nur Beispiele und das heißt nicht zwangsläufig, dass ich die Leute auf diese Weise umbringe. Überlegt mal, was das bedeutet. Wenn man einfach nur hinschreibt, Bob wird von Dachsen gefressen, heißt das, dass irgendwo im Universum irgendein armer Schlucker namens Bob soeben von Raubtieren aus der Familie der Matterartigen zur Strecke gebracht wurde. Klar, es klingt witzig, wenn ich das so schreibe. Aber was ist, wenn ihr Bob wärt? Das wäre scheiße. Und ihr hättet es mir zu verdanken, dass ihr tot seid. Was der Grund für den nächsten Teil ist. Jetzt habe ich eine Schreibblockade. Wisst ihr, vorher wusste ich gar nicht, was eine Schreibblockade sein soll. Man ist Autor und kann plötzlich nicht mehr schreiben, weil die Freundin mit einem Schluss gemacht hat. Völliger Blödsinn. Also die beste Zeit überhaupt, um etwas zu schreiben. Schließlich verbringt man seine Nächte mit, nicht mit irgendwelchen anderen Sachen. Fällt es dir schwer, dich in die nächste Szene einzufinden? Lass irgendetwas explodieren. Hast du ein existenzielles Problem mit deiner Rolle im Universum? Finde dich damit ab. Ja, du bist ein bedeutungsloser Wurm im großen Rahmen der Geschichte. Aber du bist ein bedeutungsloser Wurm, der sein Geld damit verdient, sich irgendwelchen Schwachsinn auszudenken. Was bedeutet, dass du keine schweren Kisten schleppen oder Leute fragen musst, ob sie dazu Pommes frites wollen. Werd erwachsen und geh wieder an die Arbeit. An einem guten Tag schaffe ich es, den ersten Entwurf einer Episode in 6 Stunden rauszuhauen. Ist es ein gutes Drehbuch? Es ist nicht Shakespeare. Aber auch Shakespeare hat Sachen wie Titus Andronicus geschrieben. 6 Stunden, ein Skript, ein guter Tag. Und ich muss euch sagen, dass ich als Autor immer wieder gute Tage habe. Aber jetzt habe ich eine Schreibblockade und kann kein Drehbuch mehr schreiben, weil ich Leute töte, wenn ich schreibe, verdammt. Das ist ein ziemlich guter Vorwand für eine Schreibblockade, wenn ihr mich fragt. Von der Freundin verlassen? Du wirst es verkraften. Du schickst Leute mit deiner Tastatur in den Tod? Das kann einen sehr nachdenklich machen. Es hat mich sehr nachdenklich gemacht. So, das interessiert euch? Oder es fällt euch gar etwas dazu ein? Hier die Heine-Website zum Bestellen des Buches. www.heinemagischebestseller.de. Im 3. Teil des Buches macht ein junger Mann namens Matthew, kurz Matt, eine eigenartige Erfahrung. Er weiß von seiner Familie wie von seinen Freunden ganz genau, dass er einen schweren Verkehrsunfall hatte. Nahezu tödlich. Er kann unterbewusst aus den Traumebenen seines Hirns auch die dazu passenden Nahtoderfahrungen beisteuern. Alles prima. Man muss doch wissen, wie es um einen steht, beziehungsweise wo man liegt. Genau. Er müsste also irgendwo an einer Herz-Kreislauf-Maschine hängend im Bettchen liegen. Schön kühl und angenehm dunkel wäre es in diesem Nebenraum der Intensivstation. Draußen zwitscherten die Vögelchen. Keiner würde ahnen, dass Matthew, kurz Matt, sie sogar hören kann. Und er würde als lebende Materialsammlung auf den letzten großen Moment seines Lebens warten. Die finale Massenorganspende für den zum Beispiel dadurch vielleicht doch noch zu rettenden amerikanischen Hollywood-Schauspieler Paul Walker. Aber wie wir leider alle wissen, Walker ist mausetot und Matt sieht sich nach einem MRT dem wirren Blick eines Röntgenassistenten gegenüber, der so sehr nicht fassen kann, was er auf der soeben gemachten Aufnahme so alles nicht mehr sieht, dass der Typ schlicht und einfach nur den Rand hält. Matt ahnt aber auch so verstörend Gutes. Ihm geht es prima. Er hat keine Narben. Nichts an ihm, nirgendwo, was auf die Spuren auch nur eines harmlosen Stolperns schließen ließe. Nur freuen kann er sich nicht, weil es fühlt sich alles nicht wie er an, obwohl er doch er ist. Und er kann es sich nicht erklären. Das ist für ihn fast so wie für die furchtlosen, sich aber nun vor außen einsetzenden, sehr fürchtenden Crewmitglieder der Intrepid im ersten Teil des Buches. Wenn man schon sterben soll, muss das Ganze doch irgendwie einen Sinn ergeben. Wenn man aber plötzlich wie neu geboren ist, soll auch das einem selbst irgendwie real erscheinen, meint, ein Mann will wissen, warum und weshalb, natürlich nach Abzug der Schicksalskomponente, etwas, sei es was auch immer, mit ihm passiert. Keiner will seinen Sterbetag wissen. Aber auf allzu plötzliches Neugeborensein kann sich auch niemand vorbereiten. Und dann findet Matt auch noch eine DVD, auf der ihm jemand, na klar, der genauso aussieht wie er selbst, unter anderem erklärt, dass er doch was aus seinem Leben machen solle. Dass er die zweite Chance nutzen soll, weil so viele gäbe es nun auch nicht in einem Menschenleben. Was der Verfasser dieser Zeilen bestätigen kann, er hatte nämlich noch nie eine. Schluchz und weiter, die kommt doch noch, Heschi. Oder, und wieder zu Red Shirts, hätte es unser Matthew, kurz Matt, vielleicht gereicht, wenn man über sein bisheriges Leben folgendes Resümee zöge. Zitat: Du wurdest geboren, hast ein bisschen rumgegammelt, wurdest von einem Auto überfahren und bist gestorben. Pups. Es gibt auch noch einen vierten Teil des Buches. Wenn man brav im Weihnachtskalender jeden Tag nur ein Türchen öffnet, im Falle meines Sohnes zusätzlich bewacht durch die Luchsaugen des Vaters, kann einem vielleicht die Zeit etwas lang werden. Aber das tröstende Wissen um ein etwas größeres Stückchen Süßpies am 24.12. ist schon fast Teil des Lohns, wenn man sich zusammenreißt. Kryptisch und ganz hasch-hasch, wie sie ja auch als kleiner Leckerhappen, in diesem letzten Kapitel wird der Leser durch John Scalzis wunderbar komponierten Plot in die Lage versetzt, ganz genau zu wissen, dass ein Mann und eine Frau sich über den Weg laufen werden. Nochmal, oder besser, vorher. Und dass das verdammt gut laufen wird mit den beiden. Das alles, bevor diese zwei auch nur den Hauch eines Schimmers davon haben werden. Siehe auch Turbovoyeurismus. Ugu ugu, aga aga, yibi ye. Das vierte Kapitel von Red Shirts übrigens wäre euer Lohn, wenn ihr John Scalzis spritzig unterhaltsames, wie auch sanft, wie tiefgründig die wichtigen Fragen des Lebens anschneidendes Buch lest. Also, Hesch hofft, dass ihr weiterhin voll Bahnhof versteht, worum es geht, aber vielleicht etwas neugierig geworden seid. Jetzt könnte Schluss sein. Ich habe aber einen Ruf zu verlieren und der verteidigt überlänge, solange ich davon ausgehe, dass die Sinn macht. Daher ein Schlussgedanke. Wir alle sind von frühester Jugend den Tod in Märchen, Funk und Fernsehen gewöhnt. Die Oma lebt wohl ewig, aber manchmal hat es sogar der Opa schon geschafft. Das alles wohl, weil wir sanft an die Tatsache herangeführt werden sollen, dass auch wir irgendwann sterblich sind. Wir sollen, wenn es soweit ist, doch nicht allzu überrascht sein. Am Ende vielleicht sogar noch einen Schock bekommen und doppelt sterben. Die Frau Mama von meinem Sohn Al findet Star Wars kacke. Was deutlich für mich in Bezug auf die Auswahl meiner Frauen spricht. Es waren und sind ausnahmslos absolute Klasse-Weiber gewesen bisher. Wunderschön, wie auch voll sexy und sowieso, aber eben auch durch die Bank. Am liebsten ja auf der Bank und aus, du Sexisto-Mephisto, jedenfalls alle intellektuelle, kluge, ja fast weise Frauen. Diese spezielle junge Dame, die besagte Frau Mama meines Lieblingslümmels mit dem früheren Spitznamen der kleine Herr Nischelmann, ist sogar so schlau, dass sie Star Wars nicht mal kennen muss, um zu wissen, dass das Schrott ist. Wir sollen die alten Märchen lesen, die Grimms und das Mädchen mit den Streichhölzern. Gott, wisst ihr, wie traurig das ist? Und klar, Max und Moritz und die Biene Maya. Warum nicht gleich einfach nur die Bibel? Nun sind mein Sohn und ich aber im Grunde unseres Herzens zwar einfache, aber auch dickschädliche Jungs. Wir finden gerne selber raus, was wir cool finden, verehren aber natürlich die Mama und sind darüber hinaus schon von Natur aus bereit, einer Dame jederzeit jeden noch so abstrusen Wunsch zu erfüllen. Also üben wir. Wir hören mit quietschenden Nerven MDR-Info. Von den dort berichteten Gewaltorgien in Syrien oder sonst wo versprechen wir uns Abhärtung für ein gemeinsames Studium der Bibel. Der große Klaus hat Vorsprung, muss den kleinen Herrn also behutsam an das irgendwie ertragen und aushalten, sozusagen heranführen, im leider vorhandenen Vorwissen um das in der Heiligen Schrift enthaltene, so erfrischend anmutende Dauergemetzel. Was die oben angeführten alten Märchen angeht, so Originalton L, Papa, in den Märchen wird doch genauso viel gestorben wie in Star Wars. Yes, son. L löst das für sich folgendermaßen, wenn er seine Lego-Star-Wars-Welten baut. Er hat zwei Stationen. die guten. Um die Ecke am Sofa die bösen Stationen. Originalton meines 9-Jährigen. Niemand stirbt. In der guten Station gibt es eine Krankenstation mit voll funktionstüchtigem OP-Saal. Da werden auch eventuell Verletzte böse behandelt. Soweit so Cocooning at the Schramboys House. Was L wirklich zu schaffen macht, wieso manche Klonkrieger in Star Wars so wahllos oft und scheinbar sinnlos sterben. Er kommt besser klar, wenn ein Klonkrieger sein Leben bei dem Versuch lässt, seine eigenen Kameraden oder die ganze Mission zu retten. Wenn also dessen gewaltsamer Tod zumindest irgendeinen Sinn zu machen scheint. Kleine Anregung an die Drehbuchschreiber dieser Welt. Denn mehr verlangen die kleinen Jungs, wie auch die großen Helden, nicht. Fürs Erste. Aber danach machen wir uns daran, eine bessere Welt zu schaffen. Weil darum geht's doch, oder?
Vögel tun es, Bienen, selbstgebildete Fliegen tun es und deshalb tun wir es auch. Und zwar umso intuitiver, je klüger im evolutionären Sinne der jeweilige Proband ist. Wir reden natürlich von Pattern Recognition. Im Englischen ein fast schon popkultureller Begriff, gekrönt durch die Verwendung als Buchtitel durch Will Cyberspace Gibson im Jahr 2003, bedarf er im deutschen Sprachraum der Einführung. Pattern Recognition, die Mustererkennung, ist neben oder nach dem semantischen Verstehen der menschlichen Sprache die, wie sich herausgestellt hat, schwierigste Hürde für unintelligente Maschinen, sprich Computer, vor der Erlangung von Intelligenz. Im Tierreich erstmals beobachtet an den Lampe an, Fotokomthunden von Ivan Pavlov, kurz vor der 19. Jahrhundertwende, bemerkt man seitdem, so man die philosophische Ader hat, dass das Pattern, das Muster als Leitplanke der Existenz, nicht nur allgegenwärtig ist, es scheint die Existenz selbst zu definieren. Wir reden nicht von rein physikalischem Chaos versus Ordnung, wir reden davon, dass ein intelligentes Lebewesen ohne ein Grundkorsett an Möglichkeiten und Unmöglichkeiten, einem Möglichkeitsmuster sozusagen, schlichtweg nicht leben kann. Zum Beispiel, eine Katze erwartet beim vorsichtigen Pirschen über den Hinterhof den Nager und setzt zum Sprung an. Sollte jedoch ängstliches Fiepen einem tiefen, bulldoggenden Brummen weichen, wird sie diverse, einer Bulldogge eher lächerlich erscheinende Maßnahmen ergreifen, mit dem aktuell unerwarteten, aber durchaus möglichen Ereignis, einem fucking Dog, klarzukommen. Wenn statt des Bulldoggen jedoch eine Maus mit einem Bluetooth-Lautsprecher auf dem Kopf um die Ecke spaziert, aus dem Bulldoggen-Gebrummel erschallt, steht die Katze einer Unmöglichkeit gegenüber. What the fuck? Gerade noch war die Frage eindeutig, Fight or Flight, jetzt ist da nur noch Staunen. Wie aber geht man als vermeintlich noch intelligenteres Wesen mit derlei schockierenden, evolutionär wie erlernte Muster auflösenden Ereignissen um? Das ist die tief und dunkel lauernde Frage unter der Oberfläche eines äußerst unterhaltsamen und vielschichtigen Romans von John Scalzi. Sein Name ist im Englischen wie im Deutschen Redshirts. Kompliment an den Heine Verlag, wir hatten die Pattern dessen Titelübersetzungen analysierend mit Rothemden im Weltall im Unglück, ein Science-Fiction-Roman gerechnet. Redshirts oder sagen wir Gymnastikanzüge tragen seit der ersten Captain Kirk'schen Star Trek-Staffel diejenigen Charaktere, deren Auftrittslänge nicht in Episoden, sondern in Minuten gezählt wird. Während Kirk im gelben Trainingsanzug grüne Alien-Ladies angrapscht und Spock dazu im blauen Jogginganzug unverständlich den Kopf schüttelt, rennen picklige Jungs und Mädels im roten Stretch-Fummel wie die Lemminge in Laserblitze deutlich über der Einstellung betäuben, um leise stöhnend tot darnieder zu sinken. Oder wie es ein Crewmember in einem Star Trek-Roman formuliert, you don't want to wear a red shirt on landing party duty. Eine Abteilung Redshirts, frisch von der Akademie, wird uns in John Scalzis Roman also vorgestellt, auf dem Weg zu ihrem ersten Dienst an Bord der Intrepid, dem Flagship der Universal Union. Boldly auf dem Weg in Galaxien, in denen nie ein Mensch zuvor eine Triebwerkssignatur hinterlassen hat. Kaum im Weltall häufen sich entsprechend die Fatalitäten. Man wird von borgovischen Landwürmern gefressen und von mit Harpunen ausgestatteten Killerrobots gepfahlt. Das ist zunächst kein großer Schock. Shit happens, wenn man Galaxien erforscht. Doch warum hat die Leibchenfarbe einen derartigen Einfluss auf des Trägers Schicksal? Wieso kann man sich als der dümmste Tütentaps in Gelb im Spiegel der Pupillen grün schleimgeifernder Aliens das Haar legen und kommt trotzdem heil nach Hause, während man sich in Rot vorkommt wie Whiskers in der Vorratspackung? Nun, der rothemdige Mensch als intelligentes, mustererkennendes Wesen weiß sich anzupassen. Wenn immer gelb behemmtes mittleres Management aus dem Lift steigt, haben alle plötzlich einen Weg zu erledigen, der den des Offiziers nicht kreuzt. Wer nicht zur Landing Party gehört, dem kann auch nichts passieren. Jedoch, der Unterschied zwischen Hofkatze Johnny und uns Menschen ist, dass Pattern Recognition für diese der Anfang und das Ende der Existenz ist, wir, so wir halbwegs wissbegierig sind, jedoch dazu neigen, uns zu fragen, warum die Muster fallen, wie sie es tun. Einem Exobiologen fällt nicht nur auf, dass er in Situationen, in denen irgendetwas anders wichtiger zu sein scheint, eine Probe Alienfleisch nur in eine technische Apparatur namens The Box stellen muss, um nach einigen Sekunden Daten zu erhalten, die er zum ersten Offizier bringen kann, welcher einen Blick drauf wirft, eine kleine, aber entscheidende Korrektur vornimmt und prompt eine Katastrophe vom Planeten der Klasse M abwendet, worauf sich alle in den Armen liegen. Der Exobiologe möchte gern wissen, warum. Seine Kollegen schleichen auf Samtpfoten um die Magic Box herum und sind dankbar, dass sie tut, was sie tut. Er jedoch beginnt darüber nachzudenken, wie sie funktioniert. Schon mal nicht nach den Gesetzen der Physik. In diesem Universum. Während ihm das aufgeht und weitere Kollegen in roten Hemden gekillt werden, beginnt er nachzuforschen. Er lernt ein Crewmitglied kennen, das gut versteckt in vergessenen Transportröhren von Fertigrationen lebt und das denselben Drang zur Aufklärung antreibt, aber aus deutlich tragischeren Gründen. Seine Frau, frisch vermählt, wie er ein Redshirt, ist bei einer diplomatischen Mission filmreif tragisch und entsprechend sinnlos umgekommen und er kann sich mit der lähmen Erklärung vom Zufall und der nun mal höheren Mortalität auf Reisen, where no man has gone before, nicht abfinden. Er recherchiert und kann nur zu einem Schluss kommen. Die Realität, in der die Redshirts leben, wird manipuliert. Wir als Fernsehzuschauer vermuten stark von wem, aber aus dem Inneren der Box geht eine solche Erkenntnis ans Eingemachte, an den freien Willen. Und hier fängt für den geneigten Leser an, die Story überzugehen von einer hübschen kleinen Science-Fiction-Idee zu einem ausgewachsenen Brainfuck. Nichts geht uns semi-intelligenten Wesen mehr an die Substanz wie der Gedanke, nicht Herr unseres Lebens zu sein, und John Scalzi lässt uns da bis zum Schluss nicht vom Haken und unterhält uns dabei aufs Köstlichste. Nur dem hochaugenbrauendsten TV-Verweigerer ist nicht klar, in welchem Universum Redshirts spielt, aber selbst mir, der ich mein Practical English nicht auf der Schule von Frau Klemm, sondern in der allnachmittäglichen Stunde Star Trek von Jean-Luc Picard lernte, scheinen 50% der Anspielungen zu entgehen. Egal, es ist funny, unterhaltsam und selbst für Leute, die den vierten Star Trek-Kinofilm mitsprechen können, spannend bis zum Schluss. Das war übrigens ein sublimer Handlungsspoiler für Eingeweihte. John Scalzi erweist sich auch in seinem 9. Buch als der ideale Science-Fiction-Autor. So wie er dem Fan in Old Man's War, seinem Debüt vor 11 Jahren, oberflächlich ein perfektes Starship-Trooper-Science-Fiction-Fuck-the-Alien-Kriegsbuch gibt, um ihn mit ein paar handfesten moralischen Problemen an der Lesebacke ins Bett zu schicken, schreibt er mit Redshirts zunächst nur einen üblichen 400 Jahre in der Zukunft spielenden Star-Trek-Roman, der nach ein paar Seiten zu kippen anfängt und es am Ende mit uns alleine im Heute zurücklässt, ziemlich verwirrt, ob einer genial verschlungenen Handlung, ahnend, dass es einen Pattern drunter gibt, aber nicht wirklich in der Lage, auf dieses zu fokussieren. Brillant. In shadow shows English souls do it. Goldfish in the privacy of bowls do it. Let's
trip. Just get me to the airport and put me on a plane. Hurry, 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 before I go insane. I can't control my fingers, I can't control my brain. No, no, oh, 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 oh.
I'm in love with John Scalzi. Ich habe John Scalzis Erzählung Redschutz zweimal gelesen. Einmal im Spätsommer als Unterhaltung, just for my personal pleasure, nun noch einmal als Vorbereitung für unsere heutige Studio B-Sendung. Auch wenn ich die Erzählung nicht uneingeschränkt lobpreisen werde, ist sie doch immerhin so gut, dass es keine verschwendete Zeit war. Beim wiederholten Digestieren erschließen sich neue Metaebenen und es zeigt sich eine Komplexität und Tiefe, die zumindest mir während der ersten Beschäftigung mit den zahlreichen Wendungen und Twists des Plots entgangen war. Was mir das Lesen etwas vergällte, war der Umstand, dass John Scalzi den Plot der Geschichte, also die Bewusstwerdung der Redshirts über die Vorgaben über ihr Leben und den Kampf dagegen, auch stilistisch auf die Erzählung übertragen hat. Sprich, die Charaktere der Redshirts bleiben analog zu ihren Schicksalen in Fernsehserien eher flach und es verlangt eine enorme Konzentration, Finn, Hansen und Hestes auseinanderzuhalten. Nach der in sich abgeschlossenen Science-Fiction-Erzählung Redshirts, die lediglich drei Viertel des Buches umfasst, schießt John Scalzi mit drei Codas, eigenständigen Kurzgeschichten, die die eigentliche Erzählung zwar wieder aufgreifen, jedoch auch ohne sie gelesen werden können. Es ist ein brillanter Einfall Scalzis, eines der Grundmotive seiner Erzählung, die sich selbst zu erkämpfender eigener Bedeutung übersehener Personen im Fortgang eines Dramas zu verstärken, indem er dafür für die Handlung der vorausgegangenen eigentlichen Erzählung nebensächliche Protagonistinnen wählt. Zeitlich angesiedelt sind die Codas in der Jetztzeit. Während im ersten Teil die Erzählung durch Personen aus der Vergangenheit zunächst stärker, mit dem steigenden Selbstbewusstsein der Protagonistinnen zunehmend schwächer beeinflusst wurden, werden nun einzelne Personen der Zukunft in die Gegenwart zurückgewirkt haben. Allen ist gemeinsam, dass ihr Lebensfluss unterbrochen wird. Da ist ein mit Schreibblockade kämpfender Drehbuchautor, der nicht länger Skripte schreiben kann, in denen Menschen sterben, nachdem er von den realen Folgen seines bisherigen Schaffens in der Zukunft erfahren hat. Der Sohn des erfolgreichen Serienproduzenten versucht nach einem schweren Unfall die rätselhaften Umstände seiner wundersamen Heilung zu entschlüsseln. Eine Frau, die als Lehrerin arbeitet, nachdem sie sich als Schauspielerin versuchte, deren Erfolg jedoch nicht über Redshirt-Rollen hinausgedieh, wird mit der Frage nach alternativen Lebenswegen und der Liebe konfrontiert. Die erste Coda, in der sich ein unter einer Schreibblockade leidender Drehbuchautor anonym für Hilfe an das Netz wendet, kann als Verweis auf John Scalzis Biografie gelesen werden. Beiden ist gemein, dass sie an einer Science-Fiction-Serie mitarbeiteten, die nicht als die beste der Welt galt. Und wie der Drehbuchautor Nick wendet sich John Scalzi fast täglich seit mehr als 15 Jahren mit seinem Blog Whatever an die Welt da draußen, der hiermit ausdrücklich empfohlen sei. Die Passagen, in denen der fiktive Drehbuchautor Nick die von Fremden trotz der Bitten um Anonymität gestellten Fragen nach seiner Identität und Zurechnungsfähigkeit beantwortet und kommentiert, gehören zu den lustigsten Seiten des Buches. Vermutlich, weil John Scalzi dies nach den langen Jahren des Bloggens meisterhaft beherrscht. Gleichzeitig wird hier eine Verschiebung der bisherigen Paradigmen des Buchmarktes durch John Scalzi in die Literatur zurückgetragen. Der Autor, der nicht länger als reiner Sender fungiert. Natürlich war diese Position stets eine imaginierte, wirkten doch individuelle Lebensumstände stets zumindest in das zukünftige Werk zurück und konnte Kritik, literarisch, inhaltlich oder gesellschaftspolitisch, eine Auseinandersetzung über bestimmte Positionen initiieren und Bewusstseinsveränderungen bei den Rezipientinnen erreichen. Nun aber wird der Einfluss der Leserinnen durch das Internet nicht nur unmittelbarer, sondern auch ortsunabhängig und niedrigschwelliger. Dies mögen vor allem diejenigen bedauern, die aufgrund von Herkunft oder ererbter Bildung schon immer Zutritt zu sich als Hochkultur gerierenden Literatur hatten und über die Distinktion zu den Working Poor, die hierzulande zynisch als bildungsferne Schicht bezeichnet werden, ihr Selbstwertgefühl erzeugen. I don't give a shit. Intellektuelle my ass. John Scalzi kann als Typ des neuen Schriftstellers gesehen werden, der hierzulande mit der Veröffentlichung seiner Bücher immer noch die klassische Rolle des Senders innehat, geografisch jedoch im englischsprachigen Raum, real jedoch für alle, die die englische Sprache lernen konnten, und ich sage hier bewusst nicht, der englischen Sprache mächtig sind, über seine Veröffentlichungen im Internet Debatten auslöst, Feedback zulässt und, dies ist vielleicht der größte Unterschied zum klassischen Schriftsteller, der über ein elitäres Sendungsbewusstsein verfügt, sein Publikum so ernst nimmt, dass er seine Positionen ergänzend erklärt. Vergleichbar ist dies mit der Außenwirkung des Comedian Ricky Gervais, der seine Haltungen nicht nur über die Produktion, zum Beispiel seiner erfolgreichen Fernsehserie Derek, transportiert, die ein klassisches Konsumverhalten ermöglicht, sondern Twitter, Facebook und Co. anschließend nicht nur für Werbungszwecke seine originären Produktionen missbraucht, wie dies der Kulturbetrieb hierzulande aus Gründen des »Wozu soll denn das Internet sonst gut sein?« tut, sondern die Botschaft seiner Kunstfigur Derek, Kindness is Magic, und seine Kritik an Bigotterie transportiert. Natürlich könnte dies zynisch wiederum als reine Werbung mithilfe neuer Medien interpretiert werden. Der Unterschied ist jedoch genauso elementar wie der zwischen einem als umsatzgenerierenden Käufer eines Buches bzw. einer DVD und dem Respekt, der gezeigt wird, wenn man diese Konsumenten als Wesen mit einer relevanten Haltung wahrnimmt, deren Verständnis dem Sender wichtig ist. Nun aber zu konkreten Beispielen, damit Hesch und Herr Falschgold mit dem Augenrollen aufhören. John Scalzi hat einen weiten Weg zurückgelegt. Aus ärmsten Foodstamps-Verhältnissen stammend, ist er nun ein erfolgreicher und, wie er selbst sagt, reicher Schriftsteller. Abseits von zynischen »Du kannst es schaffen, wenn du nur willst« Botschaften, veröffentlichte er auf seinem Blog einen aufsehenerregenden Beitrag, in dem er beschrieb, dass Armut nicht nur das Fehlen von Geld ist, sondern ein Ausschluss und eine Verunmöglichung von Leben. Mehr als 800 Leserinnen dankten ihm und ergänzten sein Being Poor Essay mit eigenen Erfahrungen. Beispiele: Arm sein heißt abhängig sein von Leuten, denen du egal bist. Arm sein heißt zu hoffen, dass deine Kinder keinen Wachstumsschub haben. Arm sein heißt, dass Leute überrascht sind, wenn sie entdecken, dass du nicht dumm bist. Ein anderer Beitrag, der John Scalzi wiederum wütenden Protest einbrachte, beschäftigte sich mit den Privilegien weißer heterosexueller Männer. In diesem zeigte John Scalzi die zuvor gerühmten Stärken. Ihm ging es nicht darum, eine Gruppe, zu der er zugehörig ist, nämlich die der weißen, heterosexuellen Männer, pauschal anzugreifen, sondern er wollte seine Haltung erklären und Menschen wie mir helfen, dies anderen zu erklären. Und zwar so, dass es ohne das Wort Privilegien auskommt, auf das oft sofort mit totaler Abwehr reagiert wird. Das Ergebnis? Sein Blog-Eintrag Straight White Male, The Lowest Difficulty Setting There Is, ungefähr also heterosexuell, weiß, männlich, Beginner-Level. Er verglich diese Geburtskondition einfach mit den Einstellungen eines Rollenspiels à la Warcraft. Aber, Überraschung, selbst wenn man dieses Level ändern wollte, man kann es nicht ändern. Warum sollte man auch? Man kann schließlich in jedem Level verlieren. Es geht übrigens nicht darum, das Level für alle zu erschweren, im Gegenteil. Ganz groß, wie John Scalzi anschließend mit den zahlreichen Kritiken umging. In zwei kürzeren Essays ging er auf die häufigsten Gegenargumente ein, in a funny way, und zwar sehr ernsthaft. Den Verlust potenzieller Käufer für neue Bücher begrüßte er dabei. Ein Artikel, der vielen Nerds und Nicht-Nerds helfen könnte, ist mit »How not to creep« überschrieben. Die Welt wird ein schönerer Platz sein, wenn dies alle beherzigen. Zurück zum heute vorgestellten Buch Red Shirts von John Scalzi. Die Botschaft dieser ersten Coda zieht sich durch das ganze Buch. Die Aufforderung, sich Fremdbestimmungen bewusst zu werden und dafür einzutreten, so weit wie möglich selbstbestimmt zu leben. John Scalzi zeigt mit der Figur des Drehbuchautoren Nick, dass Ignoranz anderen gegenüber keine Entschuldigung sein kann und sich früher oder später rächen wird. Erst in dem Moment, in dem sich Nick eingesteht, dass es an ihm ist, niedrige Erwartungen nicht einfach zu erfüllen, sondern Maßstäbe zu setzen, mit denen er selbst zufrieden sein kann, löst sich seine Schreibblockade auf. Die Audioversion von Red Shirts wurde übrigens von Will Wheaton eingelesen, der in Star Trek The Next Generation für 5 Jahre Wesley Crusher als altkluges Kind spielte und in dieser Nebenrolle von vielen nicht besonders gemocht wurde. Die New York Times schrieb, dass die dritte Coda, über die ich nichts weiter sagen möchte, weil ihr sie lesen müsst, und in deren Mittelpunkt die großen Fragen nach Liebe, Verlust und Vergeben stehen, Will Wheaton zu Tränen rührte. John Scalzi war nicht überrascht. Zitat: Ich weinte selbst, als ich es schrieb. I was a girl, I wanna be sedated.
nothing to do, nowhere to go. I wanna be sedated. Just put me in a wheelchair and get me on a plane. Hurry, 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 before I go insane. I can't control my fingers, I can't control my brain. No, no, oh, oh.
Vielen Dank für die Rezension an Umgard Lumpini, Heiko Schramm und ich bedanke mich auch bei mir selbst. Es geht um Red Shirts von John Scalzi heute. Einleitend zur Diskussion zitiere ich www.mein-deutschbuch.de, was man über Futur 2 wissen sollte. Das Futur 2 wird sehr selten benutzt. Es prognostiziert eine abgeschlossene Handlung in der Zukunft oder eine abgeschlossene Vermutung. Danke für die Verwendung des Futur 2, Frau Umgard Lumpini. Sie haben damit regelrecht meine erste oder einzige Frage, die ich in dieser Diskussion originär habe, beantwortet. Nämlich meine Frage wäre gewesen, benötigt man noch Science Fiction? Ja, zur Verwendung des Futur in der des Futur 2 in der Besprechung.
Wenn die Fragen so prinzipiell gestellt werden, dann benötigt man natürlich Science Fiction, weil es ja eine Form ist, sich mit Sachen in der Gegenwart auseinanderzusetzen und das Ganze aber gleichzeitig verfremden zu können und mit mehreren Möglichkeiten spielen zu können, die einem in der Gegenwart noch nicht zur Verfügung stehen. Also ich möchte an der Stelle an Ray Bradbury erinnern, der sich ja ganz viel mit der Gefahr des Atomkriegs auseinandergesetzt hat und der hat eine sehr schöne Geschichte geschrieben, die mich im Übrigen an die dritte Coda, die wir, glaube ich, alle drei erwähnt haben, als
welche ist das, um das mal den Leuten, die es gelesen haben?
Es ist der letzte Teil, den Hesch als Belohnung verspricht und, den ich beschrieben habe.
Vierte Teil.
Aber es ist die dritte Coda und der vierte abschließende Teil. Und das ist im Prinzip dieses Stück, bei dem der Darsteller von Wesley Crusher geweint hat, als er es eingelesen hat. Und mich hat es an Die letzte Nacht der Welt erinnert. Also ich bin mir nicht ganz sicher, wie die deutsche Übersetzung heißt. Es ist aus Der illustrierte Mann von Ray Bradbury. Und da geht es um ein Ehepaar, die unterhalten sich abends und stellen fest, dass sie am nächsten Tag nicht mehr aufwachen werden. Und alle wissen das. Die gehen abends ins Bett und da passiert nicht so viel in der Geschichte. Die sind quasi auch Red Shirts. Sie können nichts dafür, dass es untergehen wird.
Sie wissen, dass die Welt endet.
Genau, und es referiert natürlich auf den Atomkrieg, auf den potenziellen. So, und Ray Bradbury hat ganz viel über den Mars geschrieben, in den Mars-Chroniken, aber es geht natürlich immer um die ganz großen Fragen, die man aber eben anders angehen, beleuchten kann, wenn man das mit Hilfe von Science Fiction macht.
Sehr schön. Also als erstes würde ich mich noch mal kurz hier als Hesch vorstellen. Ich bin als Heiko Schramm angekündigt worden, was ja insofern auch stimmt, aber ich versuche es einfach, das gnadenlos durchzuziehen, weil ich das Gefühl habe, wenn ich das jetzt mehrere Jahre mache, wird das irgendwann funktionieren.
Ich Punkt 1. Übrigens auf der Webseite jedes Mal ein weiteres Detail auf der Webseite, wenn du das beobachtet hättest, vor 5 Monaten noch stand überall Heiko Schramm, das, dann stand oben im Titel langsam Hash, dann unten drunter langsam Hash.
Das führt zu meinem zweiten Punkt. Frau Irmgard Lumpini hat jetzt richtig festgestellt, dass das Buch sozusagen wie eine Art Ersthandlung hat, ne? Und dass es dann 3 Codas gibt, die ich in meiner Rezension Teil 2, 3 und 4 nenne. Es ist aber tatsächlich so, dass es Coda 1, 2 und 3 ist. Ich habe mich eben mehr mit dem Cover, sozusagen mit dem Artwork dieses Buchs beschäftigt, als da drin irgendwie mit dem Text mich zu beschäftigen. Deswegen ist mir das einfach entgangen. Meine Frage allerdings geht in eine ähnliche Richtung wie von euch beiden. Und zwar, wenn es ein Buch gäbe, in dem ein krasser Mord geschieht, wo zeitgleich aber eine Umweltkatastrophe aufgeklärt wird, ja, und in eine Verschwörung unglaublichen Ausmaßes, und wenn das aber alles sozusagen vom Ausgangspunkt her in einem Zoo stattfindet, ist das ja jetzt nicht zwingend Zooliteratur. Sondern es kann um was ganz anderes gehen.
That's
es kann
right.
ein Roman sein oder whatever. Und mir ist schon bei Pete Dexter aufgefallen, den wir besprochen haben, den ich in der Krimi-Ecke entdeckte und dann über fast Faulknersche Ausmaße an Weltliteratur stolpern konnte, weil ich zufälligerweise mich langweilte, whatever. Genauso ging mir das diesmal wieder. Ich hätte das Buch wahrscheinlich nie gelesen, sowohl vom Design her als auch vom Genre, in dem das angepriesen wird. Also manchmal habe ich das Gefühl, dass man diese ganze Genre-Geschichten fast verbieten müsste, weil man wirklich, weil eben Dinge entgehen, die weit darüber hinausgehen. Ja, das spielt zwar zum Teil in der Zukunft und das ist, hat diese Fantasy-Anreihen, aber eigentlich ist es ein Buch, was existenzielle Fragen stellt. Und das kam heute, glaube ich, in all unseren Rezensionen auch raus, dass wir da sehr viel drüber nachgedacht haben, was nicht heißt, dass wir nie eine spritzige, wunderbare Zeit mit dem Buch hatten. Aber es ist sehr viel tiefer und mich ärgert manchmal diese, also muss es überhaupt das diese Schubladen- Genre geben? Tue, genau, tue. Das nervt.
Das zeichnet natürlich auch jeden guten Schriftsteller aus, dass er Genres überspringen kann. Die Zeiten, wo das alles ganz fest war, sind irgendwann mit Thomas Mann geendet. Und das ist für mich eigentlich ein Zeichen des 20. Jahrhunderts, dass man freier sein kann. Früher war ein Romancier.
Also Jim Thompson hatte schon dasselbe Problem. Um irgendwas zu verkaufen, musste er sich sozusagen als Krimi-Autor verdingen. Und das geschieht, das ist fast ein Schicksal großer Schriftsteller. Die machen zwar das Beste draus, gut, aber ich finde es trotzdem nervig.
Ja.
Punkt.
Nächste Frage. Ich meinte die Frage eigentlich schon ganz anders. Ich meinte die, da ich ja zum Beispiel ein E-Book-Leser bin und du bist ein Papierbuchleser noch. Science Fiction hat sich in den letzten 30 Jahren, also die klassische Schubladen-Science Fiction, hey, ich habe hier einen Tricorder und hier beam ich mich da mal hoch, bis auf alles, was physikalisch einfach laut Einstein oder Quantenphysik nie möglich ist, wurde in den letzten 30 Jahren von der Realität geschaffen. Was man vor 30 Jahren noch gedacht hat, ich erinnere mich mit Freuden immer wieder an das Praktikheft, dieses Bastelheft in den 80ern, DDR. Da konnte man immer so Sachen nachbasteln. Eine Windmühle, irgendwas. So, und die hatten sich einen April-Scherz, ich glaube, es war April 1980 das Heft, hatten die sich erlaubt, und zwar einen Taschenfernseher sich selbst zu bauen. Da haben alles auf die Schenkel geklopft und gesagt, geht gar nicht, die Röhre kriegst du überhaupt gar nicht in die Tasche rein. Da hat einfach niemand dran gedacht, dass man irgendwann mal einen Fernseher haben könnte, der keine Röhre hat.
Da so. Muss ich dir insofern widersprechen, was die Generalität angeht. Zum Mond könnte heute keiner mehr fliegen.
Wegen des finanziellen Aufwands?
Nee, weil die schlicht und einfach zu doof sind und weil die ganzen Aufzeichnungen kaputt sind, weil die irgendwie einfach kaputt gegangen sind.
Das musst du nochmal erklären.
Also, es ist erwiesen, dass mit keiner Technik der Welt heute irgendjemand zum Mond fliegen könnte. Die kriegen es einfach nicht mehr auf die Reihe.
Du meinst ein Mensch? Horen wieder zurück.
Die Menschen, die NASA, wer auch immer. Die Aufzeichnungen darüber, auf die Tonbandspulen, all das, womit die damals sozusagen technische Informationen aufgezeichnet haben, sind zum Teil verschollen.
Die können halt die DNA nicht entschlüsseln. Wie schwer ist es, zum Mond zu fliegen?
Die kriegen ja nicht mal einen ungestörten Flug hin. Irgendwelche privaten Milliardäre, die so viel Kohle haben wie die NASA und andere staatliche Organisationen zusammen, kriegen so ein Ding nicht mal in den Weltraum. Die reden darüber und machen tolle Bildchen.
Das liegt an den Sicherheitsansprüchen, die man heute hat. Früher hat man gesagt, du fliegst dahin und du zurückkommst, 50-50, und ich habe es trotzdem gemacht. Diesen Wahnsinn hat halt niemand mehr, diesen Arsch hat halt niemand mehr in der Hose. Na klar kannst du hochfliegen, aber du zurückkommst, willst du nie, und heute willst du aber 99% Sicherheit haben. Und mit 99% Sicherheit geht das nicht. Aber mit 50% Sicherheit kommst du schon hin, eventuell zurück.
Ich wollte nur einschränkend sagen, dass das nie ganz stimmt, dass sozusagen alles, was früher nie ging, heute geht.
Ja, natürlich, ich hätte vorher sagen müssen, als Vorsatz, gefühlte 4/5 geht.
Okay.
So, und daher ist sozusagen der klassische Science-Fiction-Roman ein bisschen tot, weil was soll man sich noch ausdenken? In 30 Jahren gibt es das Ding und es hieß dann nur nie so, wie du es dir gedacht hast. Ein Computer hieß früher auch ein Elektronenhirn, heute lachen wir. War genau das Gleiche.
Ich glaube, das ist alles so ein bisschen overrated. Also ich finde das beeindruckend, was in den letzten Jahren sich entwickelt hat. Aber was man darüber immer so ein bisschen vergisst, ist, dass es ganz viele Zeiten in der Menschheitsgeschichte gegeben hat, in denen es grandiose Veränderungen gab, gegen die unsere Veränderungen heutzutage wie ein Witz aussehen. Also mir hat gestern eine Freundin über die Zeit zwischen 1850 und 1870 erzählt. Die schreibt da ihre Masterarbeit darüber und plant, ihre Promotion darüber fortzuführen. So, und trotzdem ist es faszinierend, aber ich glaube eben, dass es nicht das ist, worum es bei Science Fiction geht. Also vielleicht bei einem geringen Teil, aber ich glaube, ganz oft geht es halt wirklich viel eher darum, dass es ein Medium ist, dessen oder ein Stil ist, dessen man sich quasi bedienen kann, um über ganz andere Sachen zu schreiben, die einen irgendwie umtreiben.
Zum Beispiel Star Trek, den Kommunismus.
Oder Star Trek, den Kommunismus, Erde, absolut. Frank Schätzing mit dem Schwarm oder vieles findet heute auf der Erde statt.
Genau.
Richard Harris, der dieses Buch geschrieben hat.
Sozusagen. Genau, oder der erste Kuss zwischen einem weißen Mann und einer schwarzen Frau, das konnte nur in Star Trek stattfinden, weil das war damals eben... so anhört oft, dass es eben da nur möglich war.
Weil sich da ein paar engstirnische Rednecks sagen könnten, naja, es ist ein bisschen wie ein Alien, was da geküsst wird.
Und es spielt kaum. Halt irgendwann in der Zukunft.
Ich denke mal, dass die Verschwörungstheoretiker heutzutage so viel Know-how haben und so viel Interesse wecken bei skandalhungrigen Menschen, dass die das Science-Fiction im Grunde an sich gerissen haben. Und dass sie das auf die Erde geholt haben und damit im Grunde das Science-Fiction da irgendwie im Weltraum so marginal erscheinen lassen, dass es irgendwie, glaube ich, kam.
Aber das Erschreckende ist, um den Loop zu schließen, Verschwörungstheorien, die jetzt mal die auch gefühlte 4/5 der Verschwörungstheorien in den letzten 10 Jahren haben sich als richtig erwiesen. Ich sage nur NSE, Spähskandale, alles, was man gesagt hat, das ist doch eine Verschwörungstheorie, das macht doch keiner. Natürlich hat man gemacht. So.
Der Süddeutschen stand ein schöner Artikel aus den 70er Jahren, war das alles schon bekannt,
ja,
der NSE?
Echelon.
So. War schon mal bekannt. Ja. Es ist bloß wieder vergessen worden. Also.
Oder es wurde als Hirngespinst irgendwelche linksradikale Leute bezeichnet, ja, die tatsächlich seit, so alt bin ich noch nicht, deshalb kann ich das jetzt nur über die letzten 10 Jahre sagen, permanent darüber geschrieben haben, wo dann immer gesagt wurde, dass es halt ein Hirngespinst, dass es diese Repression gibt. So, wo ich es dann bedauerlich finde, dass die Leute es überhaupt nicht als Repression wahrnehmen, sondern eben als was eben zwangsläufig irgendwie passiert.
Wir fassen also zusammen Pearl Harbor, Science Fiction, der Flug zum Mond, das gesamte NASA-Mondflugprogramm, Science Fiction, September 11, mein Lieblingsthema, natürlich reine Fiction. Und der Kennedy-Mord.
Offenbar auch.
Herr Oswald, vielleicht hat es ihn sogar nie gegeben. Also es ist im Grunde alles reiner ein Scherz.
Ist vielleicht unser ganzes Leben eine Fiktion?
Nein,
da
nein,
kommen wir
nein,
zum Buch
nein,
zurück.
Nein, und wir kommen zum Buch zurück.
Woher wissen wir, dass es nicht
und zwar gibt es eine Stelle in dem Buch, wo sich der Drehbuchautor dann eben mit seiner Schreibblockade auseinandersetzt und da viele Fragen stellt, einige Antworten bekommt und an einer Stelle sagt er, naja, ich schreibe aber Fiction. Und dann sagt einer von den Red Shirts, die das quasi anprangern, der sagt nämlich dann, der erste Teil ist Science. So, und daran erörtern die Frage, wie genau sowas sein soll. Und es geht ja ganz viel in dem Buch darum, wie schlampig erzählt man Geschichten, wenn man wüsste, dass es tatsächlich reale Auswirkungen hat. Und diese realen Auswirkungen kann man ja zum Beispiel im deutschen Fernsehen sehen, wo die Leute von vornherein für dumm gehalten werden und sich kein Schwein irgendeine Mühe gibt. So, wohingegen in dem Buch das eben der zentrale Punkt ist, welche Maßstäbe setzt du an? Erfüllst du einfach das, womit du durchkommst und kriegst dafür die Kohle und endest dann wie, Hesch hat darüber geschrieben, wie Matthew, wir haben dies im Deutschen zusammengefasst, du bist geboren, du hast rumgegammelt und du bist gestorben. So, und ich glaube, dann ist noch nicht mal irgendwie damit gemeint, dass man so einen Output wie John Scalzi haben muss, der pro Jahr 3 Bücher schreibt, die alle im Internet vollkommen frei verfügbar sind.
1 pro Jahr ungefähr.
Es sind noch wesentlich mehr Projekte, die gleichzeitig laufen, wo die kompletten Projekte zuerst im Internet veröffentlicht werden, frei zugänglich, bevor es als Buch publiziert wird. Das ist natürlich jetzt nicht in Deutschland, aber für die, die Englisch können, ist kein Problem. So, und der im Prinzip das schon ganz stark macht, dass man an sich selber einen gewissen Anspruch stellen muss.
Ich habe selten in der Literatur auf so amüsante Weise ein Buch gelesen, was sozusagen die wirklich berechtigte Frage nach unnötigen Opfern, wenn auch in der Literatur, stellt. Und deswegen würde ich euch allen empfehlen, das Buch zu lesen, euch allen da draußen natürlich. Die beiden schmunzeln mich an, die haben es gelesen. Ja, es ist wirklich zu empfehlen.
Es ist, was gerade bei dir anklang, es ist neben einem Science-Fiction-Roman, einer großen philosophischen Frage, ist es auch eine fundamentale TV-Kritik. Denn es geht ja nicht um Star Trek, die ersten 2 Staffeln, die brillant waren, also von der Next Generation, ich bin jetzt kein Kirk-Typ, aber sondern der letzten 4 Staffeln, die dann eher dünn waren, oder der unzähligen Abklatsch-Serien, die im deutschen Fernsehen teilweise gar nicht rausgekommen sind, so x-beliebig waren die. Und man kann das natürlich auch weitergehen. Es ist ein Plädoyer für den gerne, also beispielhaft amüsanten Roman, aber ein Plädoyer gegen den billigen Bahnhofs-Paperback.
So sieht's aus.
Das ist nicht nötig, sagt er. Wir haben nur so und so viel, wir haben Zeit, nur so und so viele Bücher im Leben zu lesen. Da müssen wir nicht jeden Dreck lesen. Da kann man, muss man den Dreck auch nicht schreiben.
Obwohl, und das würde ich gerne ergänzen, er sich die ganze Zeit sehr angenehm gegen so einen Leistungsgedanken stellt. Also, weil ganz oft gibt ja diese Aufforderung, mach was mit deinem Leben, lebe deinen Traum, kippt ja auch ganz schnell um in so ein, du kannst alles erreichen, was du willst. Also, weil er schreibt zum Beispiel in seiner Danksagung im Buch dann auch, wahrscheinlich werden viele Leute das eben als erstes als Kritik an der Arbeit, an diese Fernsehserie sehen, an der er beteiligt war, wo er sagt, ja, ich weiß, es war nicht die beste, aber wir hatten trotzdem Spaß, was sich ja dann trotzdem immer so ein Stück weit durchzieht. So, und das finde ich sehr angenehm an John Scalzi, dass er irgendwie auf der einen Seite sehr hohe Ansprüche hat, versucht das möglichst einfach darzustellen und sich aber gleichzeitig gegen so ein elitäres Denken wendet, was man ja ganz oft in Deutschland noch häufiger hat als in den USA, also wo hier noch die strikte Trennung da ist zwischen Hoch- und Unterhaltungsliteratur und diesen ganzen Sachen. Aber ich glaube, es ist nicht nur ein Plädoyer gegen schlechte Fernsehserien, sondern er sagt dann auch, also er macht nicht diesen Leistungsgedanken so stark, der sagt, du musst dich total schinden, damit es auf jeden Fall irgendwas macht, sondern mach's besser, damit du dich besser fühlst, aber es ist okay, auch eine schlechte Fernsehserie okay zu finden.
Selbst das Nachwort in dem Buch ist zauberhaft zu lesen. Und ich bin ja oft misstrauisch, wenn ein Schriftsteller irgendwie allzu blumig dann allen möglichen Leuten dankt. Und dort kommt das aber so charmant und so sweet rüber, dass man merkt das schon das ganze Buch über. Und da hast du völlig recht, Irmgard, es ist nirgendwo moralisierend. So. Er stellt berechtigt die Frage, die mein Sohn von selber stellt, nämlich warum muss jetzt der oder der da unbedingt sterben, in dem und dem Film, den er gerade sieht. Eine Frage, die man sich selbst oft nie immer stellt. Und daran hat mich Herr Scalzi nachdrücklich erinnert.
Dann schönen Dank für die Diskussion. Bis zum nächsten Mal. Haben wir schon einen Hinweis darauf, was wir das nächste Mal besprechen? Nein, dann beenden wir jetzt die Aufnahme und tun off-air und streiten darüber, ob es ein amerikanischer Klassiker ist, ob es ein politisches Werk sein wird oder ein ganz simpler Bahnhofspaperback, den Herr Falschgold vorschlägt. Lasst euch überraschen. Das war Studio B von und mit Irmgard Lumpini, Heiko Hesch, Schramm und Herrn Falschgold. Musik von Pink Floyd, Ella Fitzgerald und den Violent Femmes. Informationen zur Show und alle Sendungen und Rezensionen als Podcast gibt es im Netz auf studioB.falschgold.net.